Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Und auch in Folge 49 selbstverständlich mit Thorsten Faas.
Hallo.
Hallo.
Läuft die Uhr?
Tatsächlich, wir sind gerade bei 21 Sekunden inklusive Vorspann. Du musst es auflösen.
Wir wollen ja die Redezeiten hier ordentlich messen und insofern muss man da ja in diesen Tagen besonderen Wert drauf legen. Genau, kleiner Scherz mit Blick auf das Triell vom vergangenen Sonntag.
Ja, aber da muss ich jetzt auch den Tweet vorlesen, der hier steht.
Ja, Dr. Frank Sauer auf Twitter hat geschrieben, die angegebenen Zeiten waren falsch, misst man sie nach, wies die Uhr bei Laschet rund 2 Minuten und bei Baerbock rund 3 Minuten zu viel aus. Bei Scholz wurde dagegen rund 1 Minute Redezeit zu wenig gemessen.
Sagt Frank
Hashtag
Sauer.
Triell. Genau.
Haben wir nicht geprüft.
Haben wir nicht geprüft, aber es deckte sich mit meinem Eindruck, dass Frau Baerbock jetzt nicht den Eindruck gemacht hatte, dass sie am allermeisten gesprochen hatte. Aber das hat die Uhr ja ausgewiesen.
Wir reden heute über Flutkatastrophe, Wahlkampf und Bund-Länder-Beziehungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Politik, denn das Ganze aus gutem Grund. Denn die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Ministerpräsidentin.
Hallo, Herr Schärfer. Hallo, Herr Faas.
Herzlich willkommen, Malu Dreyer. Schön, dass Sie da sind.
Grüße Sie.
Wir zeichnen an einem Freitag auf. Der Bundesrat hat heute getagt, was nicht oft vorkommt, innerhalb von 8 Tagen das zweite Mal. Letzten Freitag gab es eine Sondersitzung zum Gesetz zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern und zum Aufbauhilfefonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli. Wir haben einen kurzen Ausschnitt aus Ihrem Redebeitrag.
Der O-Ton der Woche.
Durch die Worte der Betroffenen, die wir ja sehr häufig auch hören, weil wir oft im Ahrtal sind, alle zusammen, aber auch von vielen Helfern und von vielen Helferinnen und die des Bundespräsidenten, wurde noch einmal deutlich, wie unfassbar schwer der Schmerz über den Verlust geliebter Menschen wiegt. Das können wir auch mit Geld nicht aufwiegen. Es haben viele Menschen ihr Leben verloren. 180 Menschen starben, 134 allein in meinem Heimatland. 766 wurden verletzt, 3 werden noch immer vermisst. Und allein im Ahrtal sind 42.000 Personen zu Schaden gekommen. Eine Flutkatastrophe dieses Ausmaßes hat Deutschland noch nie erlebt. Und ich selber kann immer wieder nur wiederholen, ich persönlich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine solche Zerstörung gesehen.
Das war vergangenen Freitag im Bundesrat.
Wie finden Sie den richtigen Umgang mit dieser Katastrophe? Ich meine, Sie sagen, es gab keine Vorlage, sowas gab es noch nie. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage und es ist auch ganz schwer, damit umzugehen. Was mache ich? Ich bin natürlich direkt nach der Flutnacht ins Gebiet gefahren, denn es ist ein ganz großer Unterschied, ob man ein Lagebild von einem Katastrophenzentrum bekommt oder ob man vor Ort einen persönlichen Eindruck hat, auch mit Menschen redet. Das war der Morgen, an dem noch ganz, ganz viele Menschen auch gerettet worden sind. Wir haben Feuerwehrleute gesehen, die Menschen, die ganze Nacht irgendwo auf dem Dach verbracht haben, gerettet haben, Familien, die sich wiedergesehen haben. Natürlich auch all das Leid und es ist tatsächlich wichtig zu fühlen und auch zu wissen, wie es den Menschen da geht, um möglichst einfühlsam, aber dann trotzdem auch mit einem relativ klaren Kopf am Ende dann doch zu schauen, was ist nötig, was müssen wir tun als Politik, wie können wir tatsächlich auch gut unterstützen.
Aber es geraten ja sämtliche normalerweise stattfindenden Prozesse, die zu Entscheidungen führen, außer Kraft. Man muss im Grunde sich ja komplett neu sortieren oder gibt es einen Plan dafür?
Es ist absolut so. Natürlich hat auch meine Landesregierung ja schon ganz viele Krisen erlebt oder herausfordernde Situationen. Ich nenne mal, als die vielen Flüchtlinge 2015 kamen, gab es ja auch keinen Plan, dass das genauso passieren würde. Das heißt, Krisenmanagement ist natürlich klar, wie das funktioniert. Es gibt einen Krisenstab, den man sofort aktiviert, der dann auch wirklich sehr, sehr gut sofort funktioniert. Aber die Katastrophe im Ahrtal ist so vielschichtig. Es ist einfach dieses unermessliche menschliche Leid. Es sind die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse, die existenzielle Not, einfach weil alles zerstört ist. Da braucht man schon auch eine ganz andere Struktur, um richtig auch arbeiten zu können.
Warum ist der persönliche Eindruck so wichtig, würden Sie sagen? Weil die These steht ja immer so im Raum, warum fahren die jetzt dahin? Da ist doch genug zu tun. Warum ist das so wichtig für Sie?
Also es gibt schon unterschiedliche Ebenen, weil ich von ganz vielen Menschen auch weiß, dass es für sie sehr, sehr wichtig war, dass wir da waren, dass ich auch als Landeschefin da bin und auch Anteil nehme an dem, was ist, und ihnen auch vergewissere, dass wir es nicht vergessen, da wirklich aktiv zu sein. Natürlich gibt es auch andere Stimmen, aber persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele doch auch froh sind, dass man selber da ist. Das andere ist, es gibt ja so häufig diesen Vorwurf an die Politik vom grünen Tisch oder vom runden Tisch. Und tatsächlich ist es in solchen Situationen so wichtig, dass man einfach auch weiß, was wirklich ist. Und vor Ort zu sein, das bestätigen eigentlich alle, die da waren, ist nochmal etwas völlig anderes, als Bilder zu sehen, als Lagebilder zu kennen. Deshalb ist es wichtig, einfach da zu sein. Das entspricht allerdings auch insgesamt ja meinem Politikstil, auch immer im engen Kontakt mit den Menschen zu sein, um zu wissen, was ist nötig, damit es eben auch dort so ankommt, wie es gemeint ist.
Nah bei den Leuten quasi, um mal einen Vorgänger zu zitieren.
Wo fährt man dann hin?
Das muss man sich vorher schon sehr gut überlegen. Man muss vor Ort mit den Bürgermeistern Kontakt haben, man muss mit den Einsatzkräften Kontakt haben, weil was eben gar nicht geht, ist, dass man dann einfach nur im Weg rumsteht und alles behindert. Und es geht ja auch schon darum, auch zu sehen, zu hören und Eindrücke mitzunehmen, die dann die Situation auch abbilden. Also das wird dann schon relativ generalstabsmäßig auch vorbereitet.
Das war auch ein Stresstest für interne Kommunikationsstrukturen oder auch Entscheidungsstrukturen, oder? So eine solche Situation.
Also so eine Krise ist der totale Stresstest für alle. Wir haben sowas noch nicht erlebt, in ganz Deutschland nicht. Wir hätten uns auch nicht vorstellen können, dass wir sowas erleben. Und deshalb ist es auf allen Ebenen wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Wenn wir von Herkulesaufgabe sprechen, das Ahrtal auch wieder aufzubauen, ist das überhaupt keine Übertreibung.
War Ihnen klar in dem Moment, also ne, Flut und Wahlkampf, da fallen einem ja sofort, also es war jetzt keine Flut, sondern es war eine Katastrophe, ist schon nochmal was anderes, aber war Ihnen klar, dass es besondere Zeiten sind und man sofort auch mit so einem Blick drauf guckt, was bedeutet das für den Wahlkampf?
Also das ist die Wahrnehmung von außen, mit der wir auch ganz viel konfrontiert sind. Ich kann nur für mich sprechen. Für mich spielt der Wahlkampf im Ahrtal null Rolle, und zwar gar keine. Und ich kann einfach auch nur sagen, auch für die Leute nicht. Das ist mein Gefühl. Es geht da wirklich um ganz große Not, um Existenzängste, um alles, was damit verbunden ist. Der Wahlkampf spielt da keine Rolle. Ich bin sogar ganz fest davon überzeugt, dass man im Regelfall damit auch gar nicht Wahlkampf, also gar nicht punkten kann, sondern man muss sich einfach kümmern. Darum geht es. Und es geht nicht um Wahlkampf.
Aber interessant.
Also, ja, es gab ja trotzdem so diese Debatte, gerade auch mit Blick auf Laschet, hat er die richtigen Schuhe an, zieht er jetzt die Gummistiefel an? Ich meine, das medial triggert das doch sofort. Alte Bilder, oder? Mit Schröder in Gummistiefeln.
Also das habe ich wirklich parat. Ja. Ich habe auch noch hier den Deichgraf, wie er genannt war, bei der Oderflut, Matthias Platzek. Die Bilder sind schon da. Laschet hat, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt, einfach weil er vorher diese Szene gegeben hatte, wo er da gelacht hat im Hintergrund. Und dann haben natürlich alle erst recht mal auf seine Sachen geguckt, auf sein Outfit und wo geht er hin und mit wem. Und was redet er da? Insofern war da, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Es gab ja ein interessantes anderes Modell, nämlich von Annalena Baerbock, die auch da war vor Ort an diversen Stellen, aber ausdrücklich das quasi nicht inkognito, aber ohne das öffentlich kundzutun. Und deswegen waren auch keine Kamerateams da und deswegen gibt es da auch keine Bilder.
Also man muss schon sagen, es ist ein großer Unterschied zwischen mir und den Spitzenkandidaten, die kämpfen ums Kanzleramt. Ja. Dass da ein ganz anderer Fokus drauf liegt, auch bei Herrn Laschet, ist doch vollkommen logisch. Also die Landtagswahl ist bei uns vorbei. Ich kandidiere nicht auf der Bundesebene und insofern ist das bei mir eine andere Dimension. Auch deshalb ist dieses Thema Wahlkampf da jetzt auch nicht so offensichtlich bei uns im Ahrtal, wenngleich es von außen auch oft gesagt wird. Aber es spielt für mich keine Rolle. Und klar ist auch, es ist immer ein bisschen abhängig, in welchem Amt man eigentlich ist. Ja? Und es war natürlich wichtig, dass Angela Merkel da war. Es war natürlich wichtig, dass Olaf Scholz da war. Wir haben 30 Milliarden bewegt in dieser Republik. Und da braucht man einen Bundesfinanzminister, man braucht eine Bundeskanzlerin. Und das ist einfach was völlig anderes in so einer Situation, als wenn man kein Amt bekleidet und dann wirklich nur in einem anderen Zusammenhang dann da ist. Ja.
Was Ja, aber Laschet ist ja sozusagen ihr Pendant oft, also für NRW, ne? Aber das kriegt man dann nicht sortiert einfach,
oder? Nein, klar, er ist der Ministerpräsident, er muss im Tal sein, er muss sich darum kümmern. Aber es ist selbstverständlich auch klar, dass die Außenwahrnehmung von ihm immer auch ist. Es ist der Spitzenkandidat, der gerne ins Kanzleramt einziehen möchte und deshalb kann man es da nicht trennen.
Und es geht zumindest auch, wenn Sie sagen, Sie sind ja keine Wahlkämpferin im klassischen Sinne, natürlich wirkt sich das dann auch aus, je nachdem wie Sie agieren in einer solchen Situation, wird das natürlich verbunden auch mit der Partei. Nicht direkt, aber indirekt natürlich schon. Ich erinnere mich es war aber auch, glaube ich, kurz vorm Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, Hochwasser in Münster damals, glaube ich, und Hannelore Kraft war verreist. Also das hatte ja dann auch einen Effekt mittelfristig dann. Insofern kann so ganz trennen kann man es ja nicht.
Nein, für die Amtsinhaber und Inhaberinnen spielt es am Ende dann auch immer eine Rolle. Ich habe ja nur die Frage beantwortet, was geht in meinem Kopf in dem Moment rum? Und da steht im Vordergrund mein Land. Das ist auch so ganz generell meine Einstellung eigentlich zu den Dingen. Ich habe einen Eid geschworen, dass ich für die Bürger und Bürgerinnen da bin. Und in dem Moment spielt für mich Wahlkampf keine Rolle, sondern es geht darum, wie werde ich meinem Amt gerecht und den Bürgern in unserem Land gerecht.
Können Sie den Erwartungen gerecht werden, die dort herrschen?
Die Erwartungen sind einfach riesig und das ist auch absolut verständlich alles und wir tun wirklich unser Möglichstes, aber dass es da eben auch immer wieder Enttäuschungen gibt, das ist auch völlig klar. Wir versuchen natürlich alles zu tun, dass die Menschen nicht enttäuscht sind, dennoch die Lagen sind so herausfordernd und auch so unterschiedlich, deshalb wird es auch leider immer wieder so sein, dass es jemand gibt, der enttäuscht ist. Und dann muss man sich auch damit auseinandersetzen und gucken, kann man doch nochmal was ändern, hat man was übersehen. Aber nichts wird perfekt sein am Ende.
Interessant finde ich, das ist ja auch eine Stunde der Exekutive, ne, Thorsten, was da passiert in solchen Situationen. Das wird aber glücklicherweise, muss man fast sagen, bei einer solchen Situation und bei einer solchen Nachrichtenlage nicht in Frage gestellt. Kommt keiner, wir müssen hier aber mitentscheiden.
Nee, das geht, glaube ich, auch an der Stelle nicht. Also in der Tat, ich glaube, man kann da nicht gewinnen, darum geht es auch nicht an der Situation, aber es gibt ja auch ein paar Umfragen, was das Krisenmanagement betrifft, die das ja durchaus skeptisch sehen. Aber das sind, glaube ich, echt Erwartungen und auch einfach Schicksale, die man da sieht, die dann Politik eigentlich nicht bedienen kann, wenn man realistisch ist. Aber das Bemühen ist, glaube ich, das, was Leute dann in langer Sicht auch durchaus wertschätzen.
Aber ich gehe mal ein Stück weg vom Ahrtal, nochmal zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ne? Das ist ja auch bei der Pandemie die große Debatte gewesen. Ja? Inwieweit nutzt es den Amtsinhabern oder nicht? Und es ist schon auch eine herausfordernde Frage. Also Sie sehen ja an dem Beispiel Herrn Laschet, dass es in einem einzigen Moment auch ziemlich nach hinten losgehen kann. Und tatsächlich ist es auf der einen Seite, hat man sehr viel Öffentlichkeit, nehme ich mal die Pandemie, Möglichkeiten auch zu zeigen, dass man eine Krise managen kann. Aber natürlich ist das Gefahrenpotenzial auch ungleich höher wie bei einem, der im Mitwettbewerb steht.
Wir machen heute Chör und...
Ja, absolut.
Wer bist du? Dillner, ne? Nach, so ein bisschen. Haben wir sonst tatsächlich nicht. Einmal mal fix ins Wort fallen. Wir stellen unsere Gäste immer ein klein wenig vor, über das hinaus, was wir ohnehin schon gesagt haben. Und dazu haben wir die...
Die Tempo-Bio.
Marie-Louise Dreyer. Das ist nämlich der eigentliche Name, aber sie haben sich, glaube ich, schon relativ früh von diesem Doppelvornamen verabschiedet. Geboren in Neustadt an der Weinstraße und damit in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mutter war Erzieherin, der Vater Historiker und unser Gast wollte mal Ärztin werden, hat dann aber ein Lehramtsstudium begonnen, wechselte wegen einer vorhergesagten Lehrerschwemme, ein furchtbares Wort übrigens, zur Rechtswissenschaft und legte da dann beide Staatsexamina mit Prädikat ab, war anschließend Staatsanwältin in Bad Kreuznach, dann eben da hauptamtliche Bürgermeisterin, das war 1995. Im selben Jahr Eintritt in die SPD, 97, Wechsel nach Mainz als Sozialdezernentin der Stadt, dann Sozialministerin. Das war dann der nächste Karriereschritt und zwar von 2002 bis 2013 in den Kabinetten von Kurt Beck. Erst in der Kombination Rot-Gelb, dann nur SPD, dann Rot-Grün, also schon eine Menge Koalitionserfahrungen vorhanden. 2013 dann der Wechsel an die Spitze der Landesregierung, nachdem Kurt Beck sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Die neue Ministerpräsidentin, so ist zu lesen, zeigte dann recht bald, wird, dass sie nicht nur sachlich freundlich sein kann, sondern auch, Zitat, hart wie Beton, so hat es die FAZ festgestellt, und trennte sich in einer radikalen Kabinettsumbildung von langjährigen Weggefährten. Hintergrund waren gescheiterte Pläne eines Freizeitparks am Nürburgring. Ergebnis war aber auch die bundesweit höchste Frauenquote in einer deutschen Regierung. 6 Frauen und 2 Männer nur. Einige jaulen auf. 2016, erstes TV-Duell vor einer Wahl in Deutschland mit 2 Spitzenkandidatinnen. Die SPD um Malu Dreyer gewann deutlich gegen die Herausforderin Julia Klöckner, die für die CDU angetreten war. Und die Folge war eine erste Ampelkoalition in einem westdeutschen Flächenland. 2021 Neuauflage dieser Ampel nach einem Corona-geprägten Wahlkampf, zugleich Beginn der 3. Amtszeit als Ministerpräsidentin, die 2 Monate später dann maßgeblich von der Hochwasserkatastrophe geprägt war. Wir sprachen schon drüber und wir wollen noch 2 Sätze verwenden auf die Parteiarbeit. 2017 ist Malu Dreyer stellvertretende Parteivorsitzende geworden mit einem Ergebnis von 97,5%. Das ist viel. 2019, nach dem Rücktritt von Andrea Nahles, zuerst gemeinsam mit Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel kommissarische Parteivorsitzende und bis zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Dezember jenes Jahres. Haben wir was ganz Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Sie sind relativ spät SPD-Mitglied geworden.
Ja, das war.
Vergleichsweise.
Ich bin ja eigentlich in einem CDU-Haushalt geboren und ich wollte auch wirklich gar nie in die Politik. Also ich war immer sehr politisch. Ich war bei Amnesty, ich habe mich in der feministischen Mädchenarbeit engagiert. Ja, und dann ist der Weg dann doch in die Politik gegangen. Und mir war aber schon vorher sehr, sehr lange klar, dass meine Partei die SPD sein wird. War immer so eine Rot-Grüne und habe mich dann aus großer Überzeugung für die SPD entschieden und bin bis heute froh, dass meine Partei, und es wird sie auch bleiben.
Eigentlich liest man ganz oft, dass das Elternhaus sehr, sehr prägend ist und dass auch so Parteibindungen oft vererbt werden. Warum kam es bei Ihnen anders?
Kann man gar nicht so genau sagen. Also was gut ist, wir waren ein extrem politischer Haushalt und das macht schon Spaß, in so einem Haushalt groß zu werden, weil die Debatte ist eigentlich Kultur im Familienleben. Und da hat man auch viel gestritten um politische Positionen, schon seit ich auch jünger war. Aber gut, für mich war einfach so ein einschlägiges Erlebnis in meinen jungen Jahren noch, als am Brand zurückgetreten musste. Da gab es ja bei uns ein großes Aufjaulen, Freudenaufjaulen auf der CDU-Seite. Die ganze Verwandtschaft war eigentlich CDU. Und das hat mich irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, es hat mich so ein bisschen abgestoßen. Ich dachte, Demokraten und Demokratinnen können doch so nicht sein. Und ich bin dann zum Studieren nach Mainz. Ich habe auch eine andere Welt kennengelernt und viel kritischer diskutiert. Und dann war einfach klar, die CDU ist nicht meine Partei. Und ich habe mich politisch einfach neu orientiert. Und da war der Weg zur SPD dann eigentlich auch ganz nah, weil das Thema soziale Gerechtigkeit eigentlich mein Lebensthema ist.
Wie? Ja?
Was ist hier los heute? Na, Erhard Schärfer hat ja auch Ihre sozusagen bundespolitische Rolle angesprochen. Haben Sie darüber mal ernsthaft nachgedacht, den Wechsel sozusagen auch konsequent zu Ende zu bringen, auch in das Rennen um den Vorsitz einzusteigen beispielsweise?
Ja, da habe ich schon ernsthaft drüber nachgedacht, weil ich ja auch jetzt nicht gerade unbeliebt bin in der Partei und das auch eigentlich eine herausfordernde, tolle Sache ist. Aber für mich war eben völlig klar, also Politik hat sich total verändert. Kurt Beck war ja damals noch Parteichef und Ministerpräsident. Das ist in der heutigen Zeit überhaupt gar nicht vorstellbar. Es ist ausgeschlossen. Man kann diese Ämter nicht vereinbaren, weil Politik so komplex geworden ist. Und auch Partei erfordert sehr viel mehr, ich sage es auch mal, Hinhören, Zuwendung, damit man so ein Amt auch wirklich sehr gut begleiten kann. Und das hätte für mich bedeutet, eine Entscheidung für die Partei, dass ich dauerhaft nach Berlin gehe. Und das wollte ich definitiv nicht. Dazu hänge ich doch so sehr an unserem Bundesland und fühle mich da auch genau richtig an der Stelle.
Für Angela Merkel war das ja immer eine Setzung, Parteivorsitz und Bundeskanzlerin. Und man könnte sagen, die Erfahrung der letzten Jahre, seit sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, spricht auch nicht unbedingt, oder hat der CDU nicht nur gut getan, könnte man sagen. Also ist es das Ministerpräsidentinnenamt und der Bundesvorsitz, ist das das Spannungsverhältnis? Oder würden Sie sagen, es geht einfach, Parteivorsitz ist ein Fulltime-Job?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber MP, also meine Tätigkeit auf der Landesebene hat natürlich Schnittstellen zur Bundespolitik. Wir sind im Bundesrat zusammen, wir haben viele gemeinsame Themen. Und trotzdem ist die Bundespolitik nochmal was anderes. Also da gehört die internationale Politik dazu, die Außenpolitik, Verteidigung. Es sind viele, viele Themen, die wir auf der Landesebene nicht so bekleiden, auch nicht so intensiv. Das heißt, man muss sich einlassen auf das bundespolitische Geschehen. Man muss mit anderen Menschen reden. Man muss einfach da sein, um auch gute Kontakte zu haben, sich einzubringen. Und das halte ich nicht für machbar. Also ich verstehe mich schon als Ministerpräsidentin, die sich auch so ganz und gar auf ihr Amt einlässt und auch bei den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort ist.
Vielleicht hören ja Markus Söder und Armin Laschet geradezu.
Die SPD hat die Erfahrung ja schon mal, gemacht, 98 bzw. 99, als Lafontaine als Parteivorsitzender zurückgetreten ist und dann Gerhard Schröder Parteivorsitzender wurde, der dann aber nach einer übersichtlichen Zeit dann das Amt weitergegeben hat an Franz Müntefering damals, weil da ja offenbar mehr zu managen und zu koordinieren war in der Partei, irgendwie was den Rahmen, irgendwie wahrscheinlich auch einen Zeitrahmen, den man da als Kanzler oder Kanzlerin hat, einfach überschritten hat.
Man kann ja heute mal in die CDU-CSU reinschauen. Die SPD hat ja wirklich auch eine lange Leidensphase hinter sich, aber die CDU-CSU ist doch aus meiner Sicht inzwischen leer, inhaltlich leer. Und das hat auch damit zu tun, dass jahrelang eigentlich überhaupt keine Auseinandersetzung stattgefunden hat, auch über die Konfliktpotenziale in der Partei. Natürlich gibt es immer unterschiedlich denkende Menschen in einer Partei, wie gut. Aber dass man trotzdem einen Kurs findet gemeinsam, das ist Arbeit. Und deshalb finde ich, ist es dann häufig doch eine Überforderung, beide Ämter miteinander zu vereinbaren.
Aber das ist ja schon ein spannender Punkt, ne? Weil also so ein permanentes Spannungsverhältnis zwischen Kanzleramt und Partei würde der Partei auch nicht gut tun, oder? Dann würde sagen, wo ist die Autorität der Kanzlerin, des Kanzlers?
Das ist ein sehr spannender Punkt. Also wir haben ja bei uns auf der Landesebene auch Ministerpräsidentenamt getrennt von Parteivorsitz. Das ist übrigens das erste Mal auch in unserer Geschichte mit mir. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass eigentlich kein Blatt zwischen dem Parteivorsitzenden und der MP hingeht, sondern dass man die Dinge miteinander wirklich bespricht. Und eine andere Dynamik auf Bundesebene wäre schwierig. Ich meine, Schröder und Müntefering, die konnten eben auch sich verlassen. Im Großen und Ganzen schon, ja. Und man muss sich vertrauen können, sonst geht das ganze Ding natürlich total schief. Also dann eine Bundeskanzlerin, man kann es sehen jetzt, Sie haben es eben gesagt, ja, mit dem Verlust des, oder mit der Abgabe des Parteivorsitzes schwindet einfach auch die Durchsetzungskraft in die Partei rein. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also entweder es passt oder man muss es dann doch anders machen.
Wenn wir bei Bildern oder ikonografischen Ausdrücken oder wie man auch immer das nennen will. Wenn Sie sagen, kein Blatt Papier, habe ich auch sofort ein Bild. Nämlich von Lafontaine und Schröder, unmittelbar vor der Wahl 98. Weil sie in der Bundespressekonferenz gewesen sind, die beiden irgendwie, und so männerkumpelig irgendwie dann auch Spaß hatten irgendwie. Und man damals zumindest nicht, vielleicht haben es manche geahnt irgendwie, dass es aber doch gravierende Unterschiede in der Vorstellung gibt, wie man zukünftig Politik machen will. Deswegen, es fällt mir, kein Blatt Papier fallen mir sofort die beiden ein.
Aber auch ein Kanzler, eine Kanzlerin kann eigentlich nicht gut regieren, wenn sie immer das Gefühl hat oder er das Gefühl hat, die Partei ist permanent auf Abwägen, mit Blick auf den Weg, der im Kanzleramt dann gegangen wird. Ja. Und ich habe immer gesagt, auch für meine Partei ist es so wichtig, dass die Partei geschlossen auch hinter dem Kurs des Kanzlers steht oder des künftigen Kanzlers steht. Und das ist doch eigentlich die Hochleistung der SPD in den letzten 1,5 bis 2 Jahren, dass man ein gemeinsames Zukunftsprogramm hat, hinter dem alle stehen, auch der Bundeskanzlerkandidat. Und es hat ganz viel auch seine Handschrift, sodass man wirklich sagen kann, dass das jetzt auch sich ausdrückt in dem Auftritt der SPD.
Aber der Partei könnten dann schwere Zeiten bevorstehen, wenn dann doch, was Sie eben gesagt haben, die Partei muss irgendwie selbstbewusst bleiben, aber der neue Kanzler muss sich auch sozusagen natürlich erstmal finden, sich etablieren, könnte zu ein paar Reibungen führen, oder?
Also ich glaube nicht, dass eine schwere Zeit vor uns steht, sondern die Stimmung ist im Moment ja sehr gut in der SPD und wir werden weiterkämpfen bis zum 26. September. Es war ein langer Prozess. Und wir haben viel geredet und gestritten in der Partei, aber wir haben auch Positionen zusammengeführt. Und wenn man sich allein betrachtet, dass er noch beginnend mit Andrea Nahles, dann in der Zeit mit mir und dann jetzt mit der neuen Parteispitze, das alte Thema und das alte Leid der Sozialdemokraten, nämlich Hartz IV und alles, was damit zusammenhing, überwunden worden ist, auch programmatisch überwunden worden ist. Ja. Da sieht man schon, es ist jetzt nicht einfach nur ein oberflächlicher Kompromiss, der gefunden worden ist, sondern wir haben gerungen um Positionen und ich habe das Vertrauen in meine Partei, dass sie auch weiterhin diese Aufstellung wirklich für sich genauso definiert.
Durch wunderbare Fügungen setzen wir dieses Gespräch auch genau zu diesem Thema und dem Großen und Ganzen weiter, schieben aber einen kleinen Jingle dazwischen.
Die Zahl der Woche.
5787 Tage. Was fällt dir ein? Hatte ich es verraten vorher?
Ja, aber es steht hier.
Also gut, dann ist es natürlich gleich. 5787 Tage. Das sind die Tage, die Angela Merkel am Wahltag, also Sonntag in der Woche, im Amt gewesen sein wird. 15,85 Jahre. Habe ich nochmal schnell durchgerechnet.
Naja, und es steht ja noch im Raum, je nachdem, wie lange die Gespräche dauern, dass sie noch den Rekord von Kohl einholt.
Da fehlt, glaube ich, gar nicht so viel.
Dezember, ja. Glaube ich. Ja. Erstrebenswert, so eine lange Amtsdauer.
Persönliche Entscheidung von Frau Merkel. Ich persönlich bin eher eine Anhängerin eigentlich von begrenzten Amtszeiten. Das hat ganz, ganz, ganz viele positive Aspekte, finde ich. Nämlich, dass auch ein Wechsel der Person, muss ja nicht immer der Partei sein, aber ein Wechsel der Person einfach auch normaler wird. Dass aber auch die Person, die im Amt ist, auch ein Stück mehr Freiheit bekommt in den Entscheidungen. Das ist ja für uns ganz ungewöhnlich in Deutschland, wenn dann irgendwie 2 Jahre vor Amtszeitende man eigentlich die Bewegungen in der Partei spürt, wer könnte Nachfolger, Nachfolgerin sein. Das ist immer irgendwie so ein bisschen negativ begleitet nach dem Motto, jemand will jemanden Stuhl absägen oder sowas. Ja, dabei, weil wir keine Normalität im Wechsel in diesen Ämtern haben. Und das ist, finde ich, der Vorteil von Amtszeitbegrenzung, dass einfach klar ist, es ist eine bestimmte Zeit und dann ist die Zeit auch rum und man kümmert sich auch rechtzeitig darum, dass es Nachfolger, Nachfolgerinnen gibt.
Ich habe so den Eindruck, dass nach 16 Jahren einer Partei dann auch irgendwie die Luft ausgeht. Also dass es dann einfach auch so eine Phase geben muss, wo man also nicht mit in Regierungsverantwortung hängt, sondern dass man Räume braucht, um auch nochmal wirklich nachzudenken, ohne ständig dann auch mit aktuellen Problemlösungen konfrontiert zu sein. Gut, das wird man trotzdem bleiben, aber eben nicht in Regierungsverantwortung. Meine ich jetzt auch gar nicht ausschließlich in dem Fall auf die Union gerichtet, sondern dass es einfach so ein natürlicher Zeitraum offenbar ist, weil CDU unter Kohl war es auch nach 16 Jahren am Ende und alle haben damals gesagt, wird Zeit, dass da ein Wechsel stattfindet. Jetzt haben wir wieder diesen Zeitraum und es scheint sich ja zumindest so eine Wechselstimmung oder hat sich ja angedeutet eine Wechselstimmung, dass man dann auch einfach, weil die Energien dann auch verbraucht sind und Ideen oder nicht. Was sagt die Forschung?
Ja, uns fehlen so ein bisschen Fälle mit so vielen langen Amtszeiten, könnte man sagen. Aber wenn sie wieder angetreten wäre, weiß man nicht. Also ich meine, im Gegensatz zu Kohl, der wirklich katastrophale Werte am Ende hatte.
Sie hatte gute.
Sie hat bundespräsidiale Werte. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Sind Sie froh, wenn es vorbei ist mit dem Wahlkampf?
Ich bin schon froh, weil wir investieren ja schon auch viel, vor allem natürlich Olaf Scholz, das ist ja Wahnsinn, er hat ja eine sehr, sehr lange Strecke. Wir haben uns ja sehr früh entschieden, dass wir die Entscheidung der Partei treffen und das war auch richtig aus meiner Sicht, aber das muss man natürlich auch durchhalten und es ist auch gut, dann irgendwann zu sagen, jetzt ist der Wahltag und das Ergebnis ist da und es geht auch weiter.
Es kommt mir unglaublich nervös vor irgendwie. Ich finde nämlich, eigentlich sind die Umfragen sehr sortiert, auch jetzt seit einiger Zeit, SPD so 25, Union um die 20, Grüne 15.
Bis 22.
Geht man Punkt hoch. Ja, okay, aber es ist eigentlich sehr, sehr stabil und auch die Abstände sind nicht sehr, sehr nah beieinander und trotzdem gibt es so eine Wahrnehmung. Ich kriege auch ganz viele Fragen. Kann man diesen Umfragen trauen? Ich nehme eine unglaubliche Nervosität wahr.
Aber das kommt doch von den Instituten auch selber. Denn die sagen, wir haben da eine Schwankungsbreite von +/-3% drin. Und wenn man das mal nimmt und sagt, irgendwie, wir ziehen mal bei der SPD bei den Umfragen jetzt und legen bei der Union drauf, schon sieht es ganz anders aus.
Aber die Schwankung gilt natürlich erstmal nur für jede einzelne Umfrage. Wenn du eine ganze Reihe von Umfragen hast, die das alle mehr oder weniger sagen, dann scheint es ja nicht zu stimmen, dass die würden ja nicht alle in eine bestimmte Richtung schwanken. Also insofern finde ich diese relative Konstanz, okay, jetzt haben wir bei Infratest gestern +2, +1 gesehen für Union und SPD, aber es ist, es ist eigentlich nicht knapp, um es mal provokant zu formulieren.
Ja, würde ich auch sagen.
Ganz ehrlich, das überrascht mich jetzt nicht.
Ja, ist klar, dass mich überrascht. Aber ich meine, ich weiß, was es heißt, in einem Wahlkampf mit Umfragen umzugehen. Wegen gleich auf Bundesebene ist es halt auch ein bisschen wahnsinnig, weil da kommt halt jeden Tag kommt da irgendwie wieder was Neues. Das ist auf Landesebene anders, wenn man einen Wahlkampf hat. Aber es ist einfach so. Es ist der Trend ist jetzt seit so vielen Wochen eigentlich ziemlich klar und auch stabil. Und das heißt für mich immer, also Olaf Scholz ist ja auch ein Typ, der ganz viel aushält und der auch nicht so schnell nervös wird. Und das ist auch genau richtig, weil im Moment geht es jetzt nur noch darum, die letzte Woche zu kämpfen, jeden Menschen zu überzeugen, zur Wahl zu gehen und für sich selber Werbung zu machen und für die eigenen Ziele. Und da ist Olaf Scholz so klar und die Partei ist natürlich aufgrund der Umfragen auch sehr, sehr motiviert und mobilisiert. Und da geht es jetzt weniger um die Frage, ist man nervös oder nicht. Es geht einfach darum, alles reinzulegen in dieser Woche nochmal, um möglichst viele Bürger zu erreichen.
Da haben wir mal eine Nachfrage, weil das ist ja ein Begriff, der relativ häufig verwendet wird. Gerade die Union hat vor dem vergangenen Wochenende, vor dem CSU-Parteitag, und vor dem Triell dann am Sonntag wirklich die ausgegeben, jo, jetzt müssen wir kämpfen. Wir kennen es natürlich auch aus früheren Wahlkämpfen von der SPD. Was heißt denn das konkret? Wirklich jeden Tag draußen sein, einzelne Menschen ansprechen oder heißt das nochmal Themen setzen, die dann im Idealfall auch überregional funktionieren und in den Medien funktionieren? Oder heißt es aus der Perspektive jetzt beispielsweise der Union nochmal ein Thema zu finden oder auch zu erfinden, wie die Geschichte mit im Finanzministerium, mit den Durchsuchungen da und versuchen, den Kandidaten in ein schlechtes Licht zu rücken? Was heißt kämpfen konkret?
Also für mich heißt kämpfen konkret, dabei zu bleiben, wie man ist und was man angelegt hat als Ziele für nach der Wahl. Und das macht Olaf Scholz ziemlich gut. Er hat einen klaren Plan. Die Ziele sind ausgegeben. Natürlich die Klimawende schaffen, natürlich die Industriestandort stärken in unserem Land, natürlich den Mindestlohn mit 12 Euro, natürlich die stabile Rente. Alle Themen sind angelegt, Miete, Wohnungen bauen. Und das einfach auch weiterzutragen. Es gibt so viele Beispiele in Wahlkämpfen. Ich bin immer wieder überrascht, auch dass jetzt Herr Laschet beispielsweise kurz zuvor ein Kompetenzteam vorstellt, was in vielen Bereichen kein Mensch kennt. Ja, das hat man auch verfolgen können im Landtagswahl bei uns in dem 2015er, als dann immer kurz vor Schluss immer neue Themen gesetzt wurden. Das kann man nicht mehr erfassen als Bürger oder Bürgerin. Mhm. Es ist alles einfach nur Panikreaktionen. Man braucht die lange Linie im Wahlkampf. Man braucht auch die Ruhe und die Gelassenheit, die Anspannung, um diese Themen, um die es einem wirklich geht, die glaubwürdig eben auch rüberzubringen bei Bürgern und Bürgerinnen. Und das kann man nicht dadurch, indem man ständig was neu erfindet. Aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt auch nicht besonders prickelnd, wenn man mit Halbwahrheiten dann den Gegner attackiert und Themen neu reinbringt, die eigentlich nur darum gehen, den Gegner zu beschädigen. Auch das ist meine Erfahrung, dass es am Ende eigentlich überhaupt nicht fruchtet bei den Bürger, Bürgerinnen. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Man sollte bei der eigenen Stärke bleiben und deutlich machen, wofür man steht. Und das interessiert eigentlich auch die Menschen.
So eine Metapher ist ja auch irgendwie Wahlkampftunnel, gerade dass die Leute an der Spitze in so einem Tunnel sind. Können Sie damit was anfangen? Wissen Sie, was damit gemeint ist?
Ja, total. Also es ist die absolute totale Fokussierung. Ein Wahlkampf ist wahnsinnig anstrengend, weil vor allem für Amtsinhaber oder Personen mit großer Verantwortung, weil der Wahlkampf obendrauf kommt. Und das heißt, sie müssen für den Wahlkampf einfach eine totale Fokussierung darauf haben, was ihnen wichtig ist. Der Wahlkampf muss gut angelegt sein und sie dürfen sich gar nicht groß beirren lassen, was dieses Thema betrifft. Und sie müssen durchhalten, sie brauchen eine gute Kondition. Und da hilft aber, wenn man in diesem Tunnel ist und sich nicht über alles und jeden aufregt. Ja, also ein Blick zum Beispiel in Social Media, der verbietet sich fast, weil da könnte man ja wahnsinnig werden als Kandidat. Da ist es wichtig, gute Leute zu haben, die dann einfach einmal sagen, das und das ist jetzt gerade los, damit man auch gut öffentlich reagieren kann. Also man muss einfach auf seinem Weg bleiben. Das ist sehr wichtig, weil es ansonsten auch einfach zu viel Kraft kostet und das kann man dann am Ende auch irgendwann nicht mehr stehen.
Ich erinnere mich dunkel an eine Dokumentation. Ich vermute, dass der SWR die gemacht hat, wo sie auch eine große Rolle drin gespielt haben und wo es auch um Wahlkampf ging und wo man da so ein bisschen nachvollziehen konnte, was das eigentlich bedeutet. Kleiner Werbeeinschub übrigens in Richtung ARD, Mediathek oder linear am kommenden Montag. Die neue Dokumentation von Stefan Lambi, Wege zur Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr. Ich durfte sie vorgestern in einer Preview verfolgen. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein toller Film geworden. Und gibt auch, man kann auch das nochmal sehen, was Sie eben beschrieben haben, Frau Dreyer, nämlich was das auch an Kraft erfordert.
Aber ich will trotzdem nochmal sagen, das geht vielleicht ein bisschen unter. Es macht halt auch einen Riesenspaß, Wahlkampf, ja.
Wenn man gewinnt hinterher.
Nein, ja, das ist natürlich die Krönung. Das ist ja vollkommen klar, ja. Aber der Wahlkampf an sich, das ist auch für mich ist es die einzige Zeit eigentlich, wo Bürger und Bürgerinnen bewusst kommen, um zu hören, was hat man vor? Wofür steht man? Die Menschen wollen einem kennenlernen. Wann hat man eigentlich Zeit auf einer öffentlichen Bühne, wenn jetzt Olaf Scholz war jetzt in Worms, ja, da kommen ganz, ganz viele Menschen, die einfach neugierig sind, mal zu sehen, wie er wirkt, was er zu sagen hat, wofür er steht. Und das hat man eigentlich im normalen Politikerleben nicht. Da ist man in Regierungsgeschäften drin und man hat Entscheidungen zu treffen. Und also der Wahlkampf ist eine extrem politische Zeit und die macht einen Riesenspaß. Und das gibt ja auch den Kandidaten dann die Kraft, das auch gut machen zu können.
Einer der zahllosen Gründe, warum wir Sie eingeladen haben, ist unter anderem, weil Sie Duellerfahrung haben. Ich habe es ja vorhin in der Tempo-Bio auch erwähnt. Hast du am Sonntag geguckt, Thorsten?
Ja, natürlich.
Und? Was war dein Eindruck in Kürze?
Ich finde, dass in diesem Triell-Format vieles von dem verloren geht, was das Duell-Format eigentlich ausgezeichnet hat, nämlich so diese absolute Zuspitzung, auch der einfache Einstieg. Du hast permanent sich ändernde Konstellationen, mal Baerbock gegen die GroKo, mal Laschet gegen die beiden sozusagen linken Parteien, mal Scholz gegen die ihn herausfordern. Ja,
ein bisschen Rot-Grün.
Ja, und ich glaube, also ich bin ja großer Duell-Fan, weil ich glaube, dass das ein Format ist, was viele Leute nochmal in den Wahlkampf einbezieht, weil da auch nochmal zugespitzt wird, auch vereinfacht wird. Und das habe ich am Sonntag ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich fand, das war auch nicht gut moderiert und es war auch zu komplex. Ist jetzt eigentlich, also Köhr war auch schwierig, aber Maybrit Illner hat es eigentlich moderiert wie ihre wöchentliche Talkshow und das ist es aber nicht. Es ist keine Talkshow, sondern es ist ja ein Breitenformat, was ja teilweise 20 Millionen Zuschauer hatte in der Vergangenheit. Und ich glaube, es war eine vertane Chance.
Ist es, Frau Dreyer, eine extra Herausforderung im Wahlkampf, solche verbalen Auseinandersetzungen mit der Gegnerin, der politischen Gegnerin? Oder was?
Ja, klar. Also wann hat man schon Millionen Zuschauer, ja? Das ist schon wirklich auch nochmal ein ganz besonderer Termin für jeden Spitzenpolitiker, für jede Spitzenpolitikerin. Und klar, man kennt dann, aber man ist ja dann schon wochenlang, monatelang im Wahlkampf. Man weiß auch, wie der Mitbewerber oder die Mitbewerberin argumentiert. Und da muss man sich, glaube ich, ja, also ganz sicher, man muss sich darauf vorbereiten. Ich habe das immer getan. Und man muss auch im Kopf haben, was ist eigentlich die Botschaft, die einem selbst sehr wichtig ist. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, den Menschen zu sagen, dafür stehe ich.
Erhard Schärfer hat es eben angesprochen, dieser Wahlkampf 2016 gegen Julia Klöckner, zwei Frauen. War das komisch?
Das war interessant, vor allem für die Öffentlichkeit. Und man sieht, wie komisch unser Land nach wie vor ist. Dass es immer noch ungewöhnlich war, dass zwei Frauen an der Spitze eben konkurrieren um ein Amt. Und das war trotzdem sehr herausfordernd, dieses Duell, weil ja Julia Klöckner schon auch eine unglaublich eloquente Frau ist und eigentlich alle erwartet haben, dass sie auf jeden Fall das Rennen machen würde als Herausfordererin. Und insofern war dieses Duell schon auch mit großer Anspannung erwartet und auch gut vorbereitet, auch von meiner Seite und ist aus meiner Sicht dann auch gut ausgegangen. Das ist dann aber besonders schön, das weiß man vorher nicht.
Weil das, ich weiß nicht, wie du oder auch wie Sie es erlebt haben, dass mit Annalena Baerbock da eine Frau dabei war, hat es schon auch nochmal besonders gemacht. Und ich fand, es gab so zwei Momente, an denen Oliver Köhr versucht hat, zum nächsten Thema zu kommen. Und dann hat Olaf Scholz oder Laschet, ich weiß gar nicht mehr, aber einer der beiden Herren jedenfalls gesagt, nee, ich will jetzt noch was sagen und hat es dann einfach auch gesagt. Und an anderer Stelle hat Annalena Baerbock an die anderen beiden eine Frage gestellt und dann hat Köhler gesagt, nee, nächstes Thema. Und dann ging es auch zum nächsten Thema. Also das fand ich total interessant, dass er sich gegen den Herrn, ich weiß leider gerade nicht mehr, wer es war, das ärgert mich, aber egal, nicht durchsetzen konnte, aber bei der Frau hat es irgendwie geklappt. Ist nur ein Beispiel, ich weiß, aber würden Sie das teilen, dass es schon noch was anderes ist, ob da eine Frau oder ein Mann steht? Oder sind wir dann doch schon weiter?
Also diese Szene kann ich jetzt gar nicht,
nee,
ich
weiß es jetzt echt
aber, nicht. Keine Ahnung, Herr Faas. Also ich habe immer, also ich persönlich mache diese Erfahrung jetzt nicht so dominant. Ich habe ja diesmal erstens mal das erste Duell bei mir waren zwei Frauen. Da ist es sowieso klar, wir waren zwei Frauen. Und beim zweiten Duell war es natürlich trotzdem ein Mann und eine Frau, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man ausgehend von der Geschlechterfrage unterschiedlich miteinander umgeht. Ja. Trotzdem ist es so, es ist immer noch nicht die große Normalität, obwohl Angela Merkel so lange Bundeskanzlerin war, oder jetzt noch ist, aber eben war dann, dass Frauen in den Spitzenpositionen einfach vertreten sind und dass man eigentlich das gar nicht als Thema hat. Und das ist extrem bedauerlich.
Wobei, das finde ich mit Blick auf Merkel echt interessant, dass sie sich weder jemals als richtig Ostdeutsche noch als Frau präsentiert hat. Ich meine, sie hat ja jetzt zum ersten Mal gesagt, sie sei Feministin. Fand ich ganz interessant, was sie ja vor 5 Jahren noch bestritten hat, dass sie das sei.
Zeiten ändern sich.
Ja, oder sie kann es halt jetzt sagen, weil es egal ist, weil sie am Ende ihrer Amtszeit steht.
Aber das ist ein bisschen eine verpasste Chance. Ich schätze Angela Merkel grundsätzlich ja sehr. Ich habe eigentlich auch eine ganz gute Beziehung zu ihr, aber das war aus meiner Sicht ein bisschen eine verpasste Chance, dass sie nicht als erste Frau in Deutschland auch einfach das Thema noch stärker angenommen hat und auch mehr dafür getan hat. Es ist das erste Kabinett jetzt, das letzte, wo tatsächlich auch die CDU so viele Frauen dann nominiert hat als Ministerinnen. Also da wäre, glaube ich, ein Schub auch noch mal möglich gewesen. Wir waren immer noch das Land, was da auf der europäischen Ebene dann die Quote weich gekocht hat. Und es gibt viele Themen und Beispiele, ja, die dann nicht so unterstützt worden sind. Das ist schade, was immer die Gründe dafür waren. Aber da haben wir, glaube ich, ein bisschen was verpasst. Und wir haben auch noch viel zu tun in Deutschland, leider.
Viel zu tun. Hast du noch eine Frage dazu?
Ich wollte nur noch eine, weil wir sozusagen über die Zahl der Woche eingestiegen sind. Wenn man sich die Landtagswahl in diesem Jahr anschaut, da hatten sie 10 Tage vor der Wahl, das ist ja das, wo wir jetzt auf Bundesebene sind, bei Infratest DIMAP 30%. Am Ende waren es 36%, also Rheinland-Pfalz im März diesen Jahres. Also es geht schon noch eine Menge, aber es...
kommt immer darauf an, in welcher Richtung man gerade unterwegs ist. Nein, in welcher Richtung man gerade unterwegs ist, oder?
Das glaube ich auch. Ich glaube, so ein Trend wirklich zu drehen auf der Zielgerade. Ich finde, die Überraschungen, die wir sehen, sind oft Überraschungen, die Trends, die sich schon angedeutet haben, noch mal deutlicher hervorbringen. Aber ich habe eben gesagt, ich finde, es ist so eine wahnsinnige Nervosität. Insofern bleibt es. Gut, ich meine, es ist in jedem Fall spannend, welche Koalition sich bildet. Ich glaube, das ist das, was auch viele umtreibt. Aber warten wir es ab.
Gut, aber die Nervosität ist ja schon auch ein bisschen zu erklären. Also hätte man auch mal die öffentliche Debatte, wird man sie verfolgen, vor noch einem halben Jahr, hätte ja wirklich überhaupt niemand geglaubt, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Also außer ein paar Insider vielleicht, aber die öffentliche Debatte war ja komplett anders geprägt. Und insofern muss man sagen, lohnt sich weiter zu kämpfen. Und ich hoffe, dass wir dann auch tatsächlich die große Überraschung, auch wenn man die lange Linie anguckt, dann auch wirklich vorfindet am Wahlabend, nämlich dass die SPD ganz klar stärkste Partei wird. Das ist auch nicht ganz unwichtig für eine Regierungsbildung. Das ist manchmal, weiß ich gar nicht, ob das so klar eigentlich ist, auch in der Bürgerschaft. Wir haben jetzt die Situation in vielen Bundesländern, aber es deutet sich ja auch ein bisschen für den Bund an, wenn es so weitergeht, dass man eigentlich wirklich eher die Dreierkonstellation als Normalität sieht als die Zweier. Wenn gleich mal einfach sagen darf, wenn eine SPD mit der CDU-CSU zusammenarbeitet, ist es eigentlich auch eine Dreierkonstellation, ja. Weil die Union sind echt unterschiedliche Parteien und sie bringen sich auch sehr unterschiedlich ein in der Koalition. Aber unabhängig davon, ne, dadurch, dass wir nicht mehr wie früher so starke, dominante Volksparteien haben, ist einfach diese Dreierkonstellation eine immer realistischere. Und das macht Regierungsbildung natürlich nicht einfacher. Aber je stärker dann eine Partei auch ist, ist es auch einfacher.
Aber haben Sie Angst davor, dass die SPD stärkste Kraft wird und dann doch am Ende Jamaika kommt?
Ich habe davor keine Angst, denn wenn die SPD stärkste Partei wird, und Olaf Scholz ist ja da auch vollkommen klar, dann wäre es, glaube ich, ein ziemlich großer Schritt, der Bevölkerung zu erklären, vor allem wenn der Abstand stimmt, warum jetzt eigentlich immer ein anderes ins Bundeskanzleramt einzieht. Bei den Werten, das muss man sagen, jenseits von der Parteienpräferenz, haben wir ja so klare Aussagen auch, was die Beliebtheit oder die Geeignetheit von Bundeskanzlerkandidaten ist. Insofern ist das schon ein Move, der sehr, sehr schwer begründbar wäre für alle, die mitmachen.
Das muss doch ein Quell der Forschungsfreude sein, dass es eigentlich keine Regeln dafür gibt, wie eine Regierungsbildung oder diese Prozesse zu einer Regierungsbildung hin, auch zu einer Koalitionfindung, es keine klaren Regeln dafür gibt. Außer dass man immer gesagt hat, okay, die stärkste Kraft darf anfangen anzufragen oder einzuladen oder was auch immer. Aber auch dafür gibt es im Grunde kein Prozedere.
Es gibt ja auch Beispiele. 76, 80 war die Union stärkste Kraft und gab trotzdem eine sozialliberale Regierung. Also deswegen, es wäre komisch zu vermitteln, in der Tat. Aber es ist nicht unvorstellbar, dass es dazu kommt. Und es gibt überhaupt keine Regeln für den Prozess. Also man könnte sagen, es droht eigentlich Anarchie nach dem 26. September. Was würden Sie denn glauben? Redet man dann erstmal paarweise miteinander oder redet man weil dann stehen ja 4, 5 Bündnisse theoretisch zur Debatte, dass man erstmal sich paarweise trifft oder dass man sich in möglichen Koalitionen, also das alleine finde ich schon, weiß ich gar nicht, was dann passiert. Ne? Redet dann erstmal Rot und Grün oder?
Also ich kann das ja jetzt nicht für die Bundesebene beantworten. Allgemeingültig ist ja eigentlich immer noch so dieses Ding, der Kandidat oder die Partei, die wirklich sichtlich als stärkste Partei hervorgeht, hat den sogenannten informellen Regierungsauftrag. Insofern fühlt man sich, wäre das eine gute Ausgangssituation für uns. Wie war es damals bei uns? Wir hatten, als wir dann 2016 die Wahl gewonnen hatten, ja auch die Frage, macht man jetzt Rot-Schwarz oder geht man in ein Ampelbündnis? Für mich war das ohnehin vollkommen klar. Aber ich habe natürlich nicht sofort erstmal mit allen dreien gesprochen, sondern man muss dann das auch einfach mal erfüllen mit den Protagonisten. Ist das überhaupt eine Option? Und dann haben wir ja uns überlegt, wie kann ein Prozess aussehen, damit jeder auch jeden kennenlernt und man in ein gutes Gespräch kommt. Und damals war ja FDP und Grüne in unserem Bundesland auch ein ganzes Stück weit voneinander noch entfernt. Aber das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, auch weil das ganz viele bilaterale Gespräche auch zwischen den kleineren Partnern gegeben hat.
Und Sie kannten ja auch noch die sozialliberale Koalition.
Ja, also das ist ein Riesenvorteil bei uns im Bundesland gewesen, dass es sowohl sozialliberale Erfahrung als auch rot-grüne Erfahrung gab. Und es kam viel Gutes zusammen. Also Volker Wissing, Ulrike Höfgen, die damals die Spitzenfrau der Grünen war, kannten sich aus dem Deutschen Bundestag. Also man muss solche Brücken finden, um miteinander erstmal in ein produktives Gespräch zu kommen, bevor man dann in der Dreierkonstellation am Tisch sitzt und einfach mal redet, kann das funktionieren.
Wir haben noch ein paar ganz wenige Minuten. Wir überspringen deshalb einen Jingle. Ich überspringe auch einen Tweet, den ich rausgesucht habe. Aber ich würde trotzdem ganz kurz noch mal gerne auf Corona und die Politik um Corona kommen. Nicht so, wie wir das ursprünglich vorgehabt haben. Aber ich würde ganz einfach Ihre Meinung noch mal wissen zu G2 oder G3 beispielsweise. Und wie das jetzt weitergeht und wie sich das möglicherweise auch bundesweit entwickelt.
Ja. Also G2 kann man in manchen Bereichen gar nicht verhindern, schlicht und ergreifend, weil jeder private Veranstalter sagen kann, ich lasse jetzt nur noch Geimpfte und Genesene rein und dann habe ich kein Problem. Bei uns im Land halten wir es so, alles was von staatlicher Seite aus kommt, dass wir uns schon bemühen, auch die Teilhabe für G3, also für die Geimpften, für die Getesteten dann zu ermöglichen. Aber wir machen es auch ein ganzes Stück abhängig von der Warnstufe, in der wir uns gerade befinden. Ich finde, immer braucht man die Ausnahme bei Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können. Das muss man auf jeden Fall immer im Kopf haben. Aber wir haben keine Impfpflichten. Deshalb sage ich, vom Grundsatz her muss auch Teilhabe denkbar sein für Nicht-Geimpfte. Allerdings, wenn die Gefahr zu groß wird und die Warnstufe so hoch ist, dann wird dieser Teil der Teilhabe halt immer kleiner.
Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne?
Also wir werden sie beenden auch, sobald klar ist, dass jeder also im Oktober die Chance auch hatte, sich impfen zu lassen. Denn es kostet den Staat auch sehr, sehr viel Geld. Und es ist am Ende dann auch eine individuelle Entscheidung zu sagen, ich lasse mich impfen oder ich lasse mich nicht impfen.
Es gibt da interessante Äußerungen aus den letzten Tagen, die Gewerkschaften sich dagegen ausgesprochen haben. Aber gerade heute Morgen hörte ich, Handwerkspräsident dringlich dafür sich ausgesprochen hat. Also da steht uns wahrscheinlich noch eine interessante Debatte ins Haus, die jetzt aus Wahlkampfgründen wahrscheinlich nicht ordentlich geführt wird, aber wie ich finde, eigentlich geführt werden müsste.
Haben Sie Sorge, dass es wieder so eine Flickenteppich-Debatte gibt, dass wieder der Eindruck entsteht, überall gilt was anderes?
Die ist schon ein bisschen da, ja. Die Debatte, aber wir bemühen uns redlich im Hintergrund einigermaßen gleich zu fahren. Und tatsächlich ist es ja auch so, wir orientieren uns ganz stark am RKI, am Robert-Koch-Institut, deren Empfehlungen, zum Beispiel was die neuen Empfehlungen Quarantäne und sowas betrifft, das machen ganz viele Bundesländer jetzt, wie die das vorgeschlagen haben. Wir sind auch bei Schule und Kita eigentlich zusammen sehr stark unterwegs und klar, wir haben Länder, die sagen, alles nur noch 2G und andere sagen, nee, wir wollen auch einen Teilhabe gewährleisten. Das wird sich immer weiter annähern. Wir sind unter den Ländern immer im Gespräch, aber bestimmte Dinge sind dann vielleicht doch noch ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte ja sehr früh plädiert, schon in den Kanzlerrunden noch, dass wir eine gemeinsame Ampel auf den Weg bringen. Das haben wir leider nicht gelungen. Und jetzt ist es eben so, dass die Bundesländer versuchen, sich wenigstens im Groben abzustimmen.
Corona-Ampel, keine.
Corona-Ampel.
Ich habe auch einen Bruchteil einer Sekunde überlegt. Wären Bund-Länder-Runden unter einem Kanzler Scholz andere als die jetzt und wie anders wären sie?
Ja, ich glaube, die wären wirklich anders, weil Angela Merkel hat auch einen bestimmten Arbeitsstil. Und es ist tatsächlich so, dass wir wirklich viel klein-klein auch in diesen Runden miteinander diskutieren. Mir wäre es 1000-mal lieber gewesen, man hätte wirklich ein Gremium auf Bund- und Länderebene gemeinsam, wo man all die Fragen miteinander erörtert und debattiert und dann den Kanzlerrunden mit dem Ministerpräsidenten eigentlich nur noch das Grobe miteinander bespricht.
Ich würde einmal noch gerne den Bogen schließen, weil wir über den Bundesrat eingestiegen sind. Müsste man nicht eigentlich sagen, so eine schwarz-rot-grüne Regierung, auch eben mit Blick auf den Bundesrat, wo es ja auch Mehrheiten braucht, wäre eigentlich ganz charmant mit Blick auf die Bundesebene, weil dann Bundestag und Bundesrat auch, was Mehrheitsfindung betrifft, sozusagen einfacher zusammenzubringen wären? Ich finde, es spielt so gar keine Rolle in der Debatte, was eigentlich eine neue Bundesregierung an Konstellationen im Bundesrat vorfindet. Und das ist wirklich das einzige Bündnis, was annähernd eine Mehrheit hätte im Bundesrat. Schwarz-Rot-Grün.
Naja, wir haben ja jetzt schon mit wahnsinnig vielen Konstellationen im Bundesrat zu tun und wir haben es in der Vergangenheit trotzdem immer geschafft, bei den wirklich wichtigen Fragen auch im Bundesrat eine Entscheidung hinzubekommen und ich traue das dem Bundesrat auch zu, dass er es in Zukunft schafft, egal wie die Bürger und Bürgerinnen sich jetzt entscheiden, was die Bundestagswahl betrifft.
Ich hätte noch eine allerletzte Frage, aber vielleicht hast du ja auch noch.
Ich habe keine allerletzte Frage.
Schließen Sie aus, dass Sie wiederkommen zu uns?
Nein, keinesfalls. Ich bin doch das erste Mal verteidigt worden. Ich habe eine lange Amtszeit.
Nein, ich meinte, glaube ich, hierhin, oder?
Hierhin, ja, absolut. Ja. Aber so haben Sie es auch verstanden,
glaube
ich.
Oder? Verstanden. Ja, gut, genau. Klar.
Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für den
Besuch. Sehr gerne.
Und alles Gute und vor allem alles Gute auch für die persönlichen Pläne, denn im Munzinger Archiv habe ich gefunden, liebt die Natur und geht gern auf Reisen. Ich fürchte, das ist im Moment so mittelmöglich.
Kommt beides ein bisschen zu kurz gerade. Ja. Aber es wird wieder möglich werden. Vielen herzlichen Dank, die Herren.
Danke Ihnen. Allseits eine spannende letzte Woche.